You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Ahoi und guten Tag zu den Antifa-News. Ja, we are back in the game. Nach einem Jahr starten wir wieder mit regelmäßiger antifaschistischer und antirassistischer Berichterstattung in Magazinform. Heute werfen wir einen Blick nach Mallorca, wo vor etwa 2 Jahren 2 Neonazis einen Türsteher angegriffen haben. Wir schauen auf den Prozess und das Urteil gegen die angeklagten Täter. Weiter geht es dann ins Kabelsketal bei Halle, wo CDU und AfD versuchen, einen Wagenplatz zu verhindern. Und zuletzt dann nach Dessau, wo am vergangenen Wochenende Neonazis unter Gegenprotesten aufmarschiert sind. Doch zunächst die antifaschistischen Kurznachrichten.
Gestern begann in Hessen die Sitzung des Innenausschusses, der über das rechte Netzwerk des SEK Frankfurts diskutieren soll. Ausgangspunkt war ein 38-jähriger SEK-Beamter, gegen den seit August 2020 wegen Verbreitung und Besitz kinderpornografischer Inhalte ermittelt wird. Im Zuge dieser Untersuchungen wurde seine Mitgliedschaft in rechten Chatgruppen deutlich, denen auch weitere BeamtInnen angehörten. In der Gruppe wurden neonazistische, rassistische und volksverhetzende Posts geteilt. Im Speziellen behandelt der Innenausschuss nun 7 Chatgruppen mit 56 Teilnehmenden. Darunter befinden sich 49 PolizeibeamtInnen, von denen gegen 20 ermittelt wird, darunter 3 Führungskräfte. Laut dem hessischen Innenminister Peter Beuth von der CDU gäbe es aktuell keine Hinweise auf Verbindungen zu anderen rechten Chatgruppen der Polizei Frankfurt. Dennoch befanden sich unter den Mitgliedern auch BeamtInnen aus dem hessischen Landespolizeipräsidium, welches als oberste Polizeibehörde eine direkt unterstellte Abteilung des hessischen Innenministeriums ist. 13 der 20 beschuldigten PolizeibeamtInnen waren unter anderem auch beim Terroranschlag in Hanau am 19. Februar 2020 im Einsatz. Zu hinterfragen bleibt hierbei, wie sich diese Beteiligung auf das Einsatzgeschehen in der Tatnacht ausgewirkt hat und ob Rechtsextreme gar in leitender SEK-Position in Hanau das polizeiliche Versagen am Täterhaus zu verantworten haben. Nach der Auflösung des Spezialeinsatzkommandos in Frankfurt sollen die verbliebenen Kräfte bei der Bereitschaftspolizei im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastell arbeiten. Dort sollen sie sich laut Innenminister Beuth an eine neue Führungsphilosophie gewöhnen. Die Räume des SEK im Polizeipräsidium Frankfurt sind überprüft worden und für die Umstrukturierung der Einheit nicht geeignet, wie der Wiesbadener Polizeipräsident Stefan Müller mitteilte. Die Räumlichkeiten eigneten sich allgemein nicht mehr als Arbeitsumgebung. Auf Nachfrage der Linksfraktion waren die Räumlichkeiten geprägt von einem übersteigenden Eliteverständnis bis zu heroischer Selbstdarstellung, einer Art Totenkult um einen im Dienst verstorbenen SEK-Beamten sowie Devotionalien aus dem Film 300, die an einen Sparta-Kult erinnern. Die Polizeiführung beschreibt Abbildungen spartanischer Krieger aus dem Film, auf deren Schild das Lambda-Symbol abgebildet ist. Dieses ist unter anderem das Zeichen des neonazistischen Zusammenschlusses Identitäre Bewegung. Einen Bezug zwischen dem Sondereinsatzkommando und der Identitären Bewegung sieht die Polizeiführung aktuell nicht. Am 16. und 17. Juni soll in dem Berlin-Friedrichshainer Wohnprojekt Rigaer Straße 94 eine vom Hauseigentümer angeordnete Begehung stattfinden. Brandschutzsachbeauftragte sollen in dem Gebäudekomplex eine Sicherheitsüberprüfung der Brandschutzauflagen durchführen. Die BewohnerInnen sind mit einem Eilantrag bereits Anfang letzter Woche gegen die Begehung vorgegangen. Zwar gab es laut ihnen bereits diverse Prüfungen durch unabhängige Gutachtende mit daraus folgenden Reparaturen, dennoch wurde der Eilantrag durch das Verwaltungsgericht Berlin abgelehnt. Während die BewohnerInnen eine Teilräumung befürchten, wies das Gericht darauf hin, dass der Eigentümer nicht nur verpflichtet, sondern auch berechtigt sei, die Mängel im Haus selbst zu prüfen. Nachdem die Polizei durch Kontrollen und Festnahmen bereits am Dienstagabend in der Region übermäßige Präsenz zeigten, gilt seit Mittwoch um 15 Uhr bis Freitag um 23.59 Uhr ein Versammlungs- und Demonstrationsverbot, welches mit ca. 200 BeamtInnen gewährleistet werden soll. BewohnerInnen und Aktivistis kamen der vom Senat veranlassten roten Zone am Mittwochnachmittag zuvor. Mit der Etablierung einer autonomen Zone soll gegen die Begehung vorgegangen werden. Diesbezüglich kam es zu Straßenblockaden, gegen die die Berliner Polizei mit Räumpanzern und Wasserwerfern entgegentrat. Laut verschiedenster Twitter-Meldungen wurden unter anderem JournalistInnen der Zugang in die Region verwehrt. Diesbezüglich ruft die Interkitionale für Freitag, den 17. Juni um 20 Uhr zu einer Demonstration auf. Startpunkt ist der Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain.
Soweit die Kurzmeldungen. Hier noch ein Update zur Rigaer Straße 94. Die Brandschutzbegehung in der Rigaer Straße hat nun begonnen. Infos gibt es unter aktionsticker.org. Hier in den Antifa News geht es nun nach Mallorca. Dort haben deutsche Neonazis vor 2 Jahren einen Türsteher angegriffen. Wir blicken auf den Prozess und das Urteil.
Die beiden Leipziger Neonazi-Hooligans Robert F. und Johannes H. griffen im Sommer 2019 einen senegalesischen Türsteher auf Mallorca an. Der Megapark-Türsteher hatte kurz zuvor einen Freund der beiden aufgefordert, die Bühne zu verlassen, die dieser unerlaubterweise betreten hatte. Die beiden Leipziger Hooligans griffen den senegalesischen Türsteher ohne Vorwarnung an. Sie schlugen ihn von hinten nieder und traten auf ihn ein, während er am Boden lag. Der Türsteher wurde bei dem Angriff der beiden Neonazi-Hooligans schwer verletzt und ist bis heute teilweise gelähmt und arbeitsunfähig. Nachdem die beiden Leipziger Neonazi-Hooligans ein Jahr in Untersuchungshaft auf Mallorca verbracht hatten, konnten sie im Jahr 2020 ausreisen. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst 13 Jahre Haft für die beiden gefordert, in Verbindung mit 115.000 Euro Schmerzensgeld. Im Mai sind die beiden schließlich zu 2 Jahren Haft verurteilt worden, die wiederum auf 5 Jahre zur Bewährung ausgesetzt sind. Außerdem dürfen sie Mallorca in diesem Zeitraum nicht mehr betreten und müssen 150.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Bastian Pauli, der sich schon lange mit der Leipziger Fußballszene beschäftigt, schätzt das Urteil folgendermaßen ein.
Man kann sich natürlich als interessierter Beobachter und auch als politischer Beobachter hätte man sich erhofft, dass die Justiz in dem Fall wirklich ein deutliches Zeichen setzt, dass das am Ende trotz dieser zumindest hohen Strafandrohung, die da zwischenzeitlich im Raum stand, noch nicht so weit gekommen ist, ist auf jeden Fall bedauerlich. Die Angreifer, die Täter sind mit einem recht milden Urteil davongekommen. Das heißt, neben dieser Bewährungsstrafe konnten sich diese Bewährungsstrafe mehr oder weniger erkaufen, indem sie 150.000 Euro aufbringen mussten. Das hört sich erstmal nach einer sehr, sehr großen Summe an. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es um die Szene ein sehr breit und engmaschiges Unterstützernetzwerk gibt, für das es offenbar auch kein Problem ist, eine solche Summe aufzubringen. Es gab ja dann schon, oder es soll relativ zeitnah nach dem Überfall 2019 auch Solidaritätsaktionen gegeben haben, das gesammelt wurde, das auf Partys gesammelt wurde und auch entsprechender Merch verkauft wurde. Und so ist es den Angreifern da gelungen, doch recht glimpflich davon zu kommen, was auf jeden Fall bedauerlich ist und politisch eher ein verheerendes Signal ist, weil die gewaltaffine Neonazi-Szene, beziehungsweise die ja dann auch Schnittmengen hat zum Hooligan-Milieu, dass die merkt, okay, der Rechtsstaat kann vielleicht doch nicht so stark zubeißen, wie er es gerne hätte. Das wird sicherlich nicht vor künftigen Taten abhalten.
Kurz nach dem Urteil wurde aus dem Umfeld des ersten FC Lok Leipzig heraus ein T-Shirt angeboten, das sich offensichtlich auf den Angriff bezieht. Es trägt sowohl die Schriftzüge Troublemakers Mallorca als auch Trotz Inselverbot Wir kommen wieder sowie Lok auf Malle nur Krawalle. Außerdem auf dem Shirt abgebildet sind das Logo des Vereins Lok Leipzig sowie ein Piktogramm von 2 gelben Figuren, die auf eine schwarze Figur einschlagen.
Mit der Anspielung, mit den vielfältigen Anspielungen, die auf diesem Shirt drauf sind. Das ist ein ganz klarer Bezug zu der Gewalttat. Hier wird nicht nur das Opfer verhöhnt, sondern natürlich auch der lasche Rechtsstaat, der da eben nicht Konsequenzen hat walten lassen. Und im Gegenteil, es fällt nicht schwer, das Shirt in diese Richtung zu interpretieren, dass die Hooligans das als Sieg feiern, indem sie eben androhen, sie kommen wieder, weil letztendlich, wie gesagt, sie sind mit einem blauen Auge buchstäblich davongekommen, weil sie eben sich mit einer recht hohen Summe von dieser Geschichte weitgehend freikaufen konnten. Das hat sie ganz offensichtlich ermutigt, da weiterzumachen bzw. neu zu provozieren, sich als Troublemaker Mallorca zu inszenieren, diese also auch Aufkleber, die mit diesem Slogan finden sich überall, zum Beispiel auch auf Mallorca oder auch im Stadtbild von Leipzig.
Ob dieses T-Shirt im Nachhinein justiziabel ist, bleibt unklar. Gerade die eher milde und zur Bewährung ausgesetzte Strafe legt die Vermutung nahe, dass die beiden Angreifer vor Gericht zumindest ein Mindestmaß an Reue glaubhaft machen konnten. Die Verhöhnung des Opfers straft jede vorgespielte Reue-Lügen. Von wem genau die T-Shirts in Umlauf gebracht wurden, ist leider unklar. Dementsprechend erscheint es unwahrscheinlich, dass diese sich vor Gericht mit den Angreifern verknüpfen lassen. Ob die spanische Staatsanwaltschaft dies plant, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Der Verein Lok Leipzig ist bedauerlicherweise seit vielen Jahren in Bezug auf Neonazi-Hooligans in den Schlagzeilen. In den Anfangsjahren des Vereins wurden diese regelrecht hofiert und waren teilweise selbst im Vorstand vertreten. Seit einigen Jahren hat der Verein hier nun umgeschwenkt und geht aktiv gegen Neonazis in der eigenen Fanszene vor. Dennoch sind Neonazis weiter ein Teil der Leipziger Fußballszene. Die beiden Neonazi-Hooligans, die den senegalesischen Türsteher auf Mallorca angriffen, sind nicht nur Teil der Fanszene von Lok Leipzig, sondern auch aktive Kampfsportler des Imperium Fight Team. Ein MMA-Gym, das sowohl für seine Nähe zu Lok Leipzig als auch durch zahlreiche rechtsextreme Mitglieder bekannt ist. Inhaber ist der Neonazi Benjamin Brinser.
In Leipzig hat man im Prinzip seit mehreren Jahrzehnten schon die Entwicklung, dass es zu einer Verschmelzung kommt verschiedener Milieus. Auf der einen Seite Hooligans, auf der anderen Seite gewaltaffine Neonazis und dann sind dann sicherlich auch noch ein paar erlebnisorientierte Jugendliche dabei. Das ist unterm Strich ein kriminelles Milieu, das in langer Zeit gewachsen ist und dieses Phänomen dieser MMA-Kämpfer, die sich unter dem oder hinter dem Logo von Lok auch versammeln und sich darauf berufen und extrem rechts sich nach außen positionieren, das ist ein Ausdruck einer gewissen Professionalisierung in diesem Bereich. Ganz klar, die genannten Personen bzw. der genannte Akteur Benjamin Prinser ist gerade in der gewaltaffinen Lok-Fanszene seit vielen Jahren ein Begriff. Ich möchte da zum Beispiel an 2016 im Januar denken, als eine Gruppe von Neonazis und Hooligans den Stadtteil Konnewitz überfallen hat. Also wirklich da durch die Straßen marodiert sind und da Schaufenster zu Bruch gingen. Und das war wirklich eine konzertierte Aktion, die recht erschreckend war. Und das war natürlich auch ein symbolischer Angriff eben auf das linke Leipzig. Und da waren diese Akteure auch beteiligt, die sich zu diesem Umfeld der MMA-Kämpfer zählen. Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem, dass unter dem Deckmantel einer Sportart eine Art von Wehrsport betrieben wird, wie früher die faschistischen Wehrsportgruppen.
Das waren Bastians Einschätzungen zum Angriff der Neonazi-Hooligans von Lok Leipzig auf einen Türsteher auf Mallorca im Sommer 2019. Wir haben auf das Urteil und die Hintergründe geblickt. In den Antifa-News wird es nun lokal. Wir schauen nach Sachsen-Anhalt. Groß war die Angst vor der Landtagswahl, dass der Damm endgültig bricht und CDU und AfD offen zusammenarbeiten. Das ist nun ausgeblieben. Die CDU ist stark genug und kann bequem auch ohne die AfD eine Koalition bilden und diese auch dominieren. Aber in Sachsen-Anhalt ist es bereits mehrfach zur Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD gekommen. So zum Beispiel, als CDUler der Enquete-Kommission Linksextremismus zustimmten. Einem Projekt der AfD. Abseits der großen Bühnen von Bundes- und Landtag, in den Gemeinden und Stadträten nämlich, kommt es sowieso regelmäßig zu einer Zusammenarbeit der beiden Parteien. So auch in der Gemeinde Kabelsketal. Mit Stimmen von CDU und AfD wurde dort ein linkes Wohn- und Kulturprojekt verhindert.
Gegen die AfD, da helfe nur die CDU. Die Partei sei eine Brandmauer gegen rechts. Mit Rainer Haseloff an der Spitze gäbe es keine Experimente, so die Botschaft der Partei im Landtagswahlkampf. Die CDU steht für die demokratische konservative Mitte. Das wird die Partei nicht müde zu betonen. Aber wie drückt sich diese Politik der sogenannten Mitte vor Ort aus? Die Menschen des Wildraums e.V. haben damit negative Erfahrungen gemacht. Seit über 3 Jahren arbeiten sie an einem sozialen und ökologischen Projekt in der Gemeinde Kapelsketal, einer Gemeinde im Saalekreis. Jetzt droht das Projekt zu scheitern und das mit Stimmen von CDU und AfD. Was der Verein vorhatte, das erzählte uns ein Mitglied des Vereins im Interview.
Ich denke, viele haben von ihm noch nicht gehört oder von uns als Verein noch nicht gehört. Das liegt daran, dass wir noch ein sehr junger Verein sind und uns auch erst Anfang 2019 gegründet haben und das eigentlich aus einem losen Zusammenschluss, einer losen Idee von Freunden und Freundinnen, die gemeinsam Interesse an alternativen Wohnformen, Lebensformen, ökologischer, nachhaltiger Gestaltung von Garten und Umwelt sowie Projekten, die mit Upcycling und jeglichen zu tun haben, sich beschäftigen wollen, aber auch zum Beispiel mit der Restaurierung von Bauwagen und auch einer Wohnform oder Lebensform, besser gesagt, in der man vielleicht auch unversiegelt Raum nutzen kann.
Die Mitglieder des Projekts in Kabelsketal wollten nicht nur zusammen wohnen. Gemeinsam hatten sie vor, ein Areal von rund 6000 Quadratmetern zu bewirtschaften. Und das nicht allein, sondern mit den Menschen aus dem Ort St. Schöner zusammen. Sie haben sich an Dorffesten beteiligt und musikalische Nachmittage für die BewohnerInnen eines lokalen Altenheims organisiert. Junge Menschen ziehen zusammen in den ländlichen Raum und wollen dort ein langfristiges Projekt aufbauen. Solche Projekte könnte man meinen, seien erwünscht und würden gefördert werden. Nicht so in Kabelsketal. Dabei sah es zunächst nicht schlecht aus für den Wildraum e.V. Denn alles, was der Verein brauchte, das war eine Anpassung am Bebauungsplan. Das Problem des Vereins, das Gelände ihres Grundstücks ist als landwirtschaftliche Nutzungsfläche deklariert. Bauwegen oder Gartenlauben dürfen deshalb nicht darauf stehen.
Weil für unsere Vereinsarbeit oder sozusagen vor allem die Nutzung der Bauwagen im Verein eine baurechtliche Umnutzung des Geländes notwendig wäre. Und das genau bedarf die Zustimmung der Gemeinde, denn eine rechtlich legale Möglichkeit gibt es, die wir angehalten waren zu finden von der Gemeinde aus, dadurch, dass wir in den letzten 2 bis 3 Jahren in verschiedenen Prozessen mit der Gemeinde waren, verschiedene Dinge besprochen haben und das eigentlich sozusagen die Aufgabe war, eine legale Möglichkeit zu finden.
Diese Möglichkeit wurde gefunden. Selbst vom Land Sachsen-Anhalt kam grünes Licht. Trotzdem wurde der Änderungsantrag im Mai vom Gemeinderat abgelehnt. Verantwortlich dafür machen die Mitglieder des Vereins den Einzug der AfD 2019 in den Gemeinderat von Kabelsketal. Verliefen die Gespräche mit den GemeindevertreterInnen vorher kooperativ, änderte sich nun der Ton.
Ja, seit die AfD mit dabei ist, haben wir schon das Gefühl, dass die Stimmung sich ein bisschen gedreht hat. Im Vorfeld waren alle demokratischen Parteien bei uns hier sogar zu Besuch. Wir haben Gespräche geführt, haben versucht zu zeigen, was wir hier machen und auch ein bisschen die Sorgen zu nehmen oder auch die Bedenken. Und das hat eigentlich unseres Erachtens gut geklappt. Wir haben uns an Dorffesten beteiligt, soweit es in der Zeit vor der Covid-Pandemie möglich war und hatten da eigentlich in dem kleinen Rahmen, den wir bisher umsetzen konnten, ein ganz gutes Feedback.
Das hat nicht mehr geholfen. Am Ende konnte sich die AfD durchsetzen und das mit Stimmen von der CDU, von der FDP und von 2 weiteren lokalen Wählervereinigungen. Das Projekt des Wildraums e.V. steht nun vor dem Aus. Zwar gehört dem Verein seit 3 Jahren das Gelände, darauf dürfen sie aber keine Bauwagen nutzen. Die Allianz aus Konservativen und Rechtsradikalen hat es so geschafft, ein Projekt im ländlichen Raum zu verhindern, das einen Gegenentwurf zur aktuellen Gesellschaft darstellt. Für progressive Menschen vor Ort ist das fatal. Aber es passt in die Entwicklung. Auch im Saalekreis gibt es linke Strukturen und Menschen, aber ihre Projekte werden häufig behindert. Rechte Einstellungen sind in dem Landkreis überwiegend hegemonial. Die CDU dort ist nicht in der Lage oder willens, sich von der AfD abzugrenzen. Und die AfD erzielt seit der Landtagswahl 2016 hohe Zustimmungswerte. Geflüchtete Menschen im Saalekreis berichten regelmäßig von einer besonders ausgeprägten rassistischen Grundstimmung. Gegen all das hätte der Wildwasser e.V. ein kleines Gegengewicht sein können. Ob das noch möglich ist, ist nach dem Gemeinderatsentscheidung äußerst fraglich. Fatal ist es auch deshalb, weil Sachsen-Anhalt seit Jahren ein beliebtes Ziel von völkischen SiedlerInnen ist. Propagiert wird diese Raumnahme unter anderem vom Institut für Staatspolitik, das im Saalekreis liegt. Und auch der Nazikader Sven Hupka besitzt im Hohen Turm, ein Dorf im Saalekreis, eine Immobilie. Für AntifaschistInnen heißt das wachsam bleiben, denn es gibt kein ruhiges Hinterland.
Soweit ein Blick ins Kabelsketal, wo CDU und AfD einen Wagenplatz verhindern. Wir bleiben in den Antifa-News thematisch in Sachsen-Anhalt. Es gibt kein ruhiges Hinterland, heißt es so oft. Konsequente Kampfansage oder nur leere Parole? Antifa-Demos in der Provinz sind häufig nicht gut besucht. Gezeigt hat sich das auch wieder am letzten Samstag in Dessau. Rund 80 AntifaschistInnen, davon viele Jugendliche, demonstrierten dort gegen rund 120 gewaltbereite Neonazis. Gerade aus den größeren Städten wie Magdeburg und Halle kam wenig Unterstützung. Dabei bilden sich in Dessau und Bitterfeld gerade neue Kameradschaftsstrukturen heraus, die offen die Gewalt gegen politische Gegnerinnen suchen.
Neue Stärke Erfurt, Aktionsgruppe Dessau-Bitterfeld. Was nach einem Revival der 2000er klingt, ist es auch. Am Samstag fanden gleich 2 rechtsradikale Demonstrationen in Dessau-Roßlau statt. Dazu aufgerufen hatte die Aktionsgruppe Dessau-Bitterfeld. Mit rund 120 Nazis zogen sie im Stil der autonomen NationalistInnen durch Roßlau. Im Anschluss fand eine weitere Demonstration in Dessau statt. Daran beteiligte sich das gleiche Spektrum, allerdings personell ausgedünnt. Neben der Aktionsgruppe Dessau-Bitterfeld beteiligten sich an den Demonstrationen die Neue Stärke aus Erfurt, die Partei Die Rechte Braunschweig-Hildesheim und die neu gegründete Bruderschaft Wolfscher. Mit der Aktionsgruppe versuchen gerade Neonazis im Raum des Orbiterfeld die alten Kameradschaftsstrukturen der 2000er Jahre wieder zu beleben. Lokale AntifaschistInnen sprechen von einer national befreiten Zone, die in Roßlau geschaffen werden soll. Die Rückbesinnung auf klassische Neonazi-Methoden lässt sich nicht nur im Raum Dessau verfolgen. Auch in weiteren Städten Sachsen-Anhalts gibt es ähnliche Tendenzen. Nachdem die AfD die meisten Themen und Inhalte der radikalen Rechten vereinnahmt hat, treten Teile der Szene wieder offen gewaltbereit auf. In Dessau wurden dabei am Samstag Parolen gerufen wie »Wer Deutschland liebt, ist Antisemit« oder »Frei, sozial und national«. Auf Videos zu sehen ist, wie ein Vorredner mit Megafon die Parolen ruft und die Demonstration sie ihm nachruft. Diese Entwicklung ist noch relativ jung. Die Aktionsgruppe Dessau Bitterfeld tritt erst seit Mai öffentlich in Erscheinung. Dabei scheint sie vor allem bei männlichen Jugendlichen erfolgreich anzukommen. Inhaltlich geht es darum, sich auf den nationalen Kampf vorzubereiten und sich die vermeintlich verloren gegangene Straße zurückzuholen. Diese Gewaltfantasien münden dann auch in Gewalt. Das mussten am Samstag drei JournalistInnen erleben. Am Hauptbahnhof in Dessau, der voller PolizistInnen war, wurde einer der JournalistInnen eine Treppe heruntergestoßen. Eine weitere Person bekam einen Schlag vor das Objektiv und eine weiblich gelesene JournalistIn wurde mit Vergewaltigungsandrohungen überzogen. Gegen den rechten Aufmarsch fand auch eine Antifa-Demo statt, organisiert vom Bündnis Dessau Nazifrei. Doch der rechten Gewaltbereitschaft hatte die Gegendemo nicht viel entgegenzusetzen, berichtete eine Antifaschistin, die dort war.
Wir waren relativ wenig Leute, auch weniger als wir dachten oder weniger als sich auch angekündigt hatten letztlich und dann irgendwie doch nicht gekommen sind. Das war ein bisschen doofes Gefühl. Wir sind später losgelaufen als die Nazis. So eine halbe Stunde später waren auch so räumlich getrennt. Es war nicht viel Polizei da. Ich weiß gar nicht genau wieso, aber es war also wirklich sehr überschaubar, jedenfalls bei uns, was irgendwie kein besonders tolles Gefühl war, weil wir davon ausgehen mussten, dass es mehr Nazis sind als wir. Und kurz bevor wir losgelaufen sind, dann schließlich hieß es, dass von den bis zu 200 Nazis, die da drüben vermutet wurden, irgendwie nur noch 85 Leute vor Ort sind und der Rest weiß man nicht genau, vielleicht irgendwie in kleinen Gruppen in der Stadt unterwegs. Genau, und das war halt schon irgendwie ein schlechtes Gefühl.
Auf der Gegendemo waren rund 80 Personen. Unterstützung bekamen die lokalen AntifaschistInnen aus Dessau, unter anderem aus Wittenberg, Stendal und Halle. Ursprünglich war in Dessau eine Blockade der Nazi-Demonstration geplant, dazu ist es allerdings nicht gekommen.
Also, dass es zu keinem Blockadeversuch von unserer Seite kam, lag, würde ich meinen, einfach an einer realistischen Einschätzung der Kräfteverteilung vor Ort. Und halt eine unübersichtliche Lage, dass wir halt irgendwie da jetzt nicht wussten, wo die Nazis sind. Die Nazi-Route war dann zwar so ein bisschen bekannt, aber es war alles auch so ein bisschen kreuz und quer. Genau, und da haben wir gesagt, dass es uns wichtiger ist, dass wir zusammenbleiben und irgendwie einen kraftvolleren Ausdruck auf unserer Seite haben und da ja keine Zwischenfälle passieren.
Blockaden in Dessau funktionieren selten. Die Straßen sind besonders breit, was Blockaden erschwert. Am Samstag haben für eine funktionierende Blockade schlicht die Menschen gefehlt. Die Strukturen in Dessau sind nicht besonders groß und aus Städten wie Halle kam wenig. Es gibt kein ruhiges Hinterland, ist eine beliebte antifaschistische Parole. Doch bei der Umsetzung tun sich viele schwer, wenn die Demonstration einige Kilometer weiter weg ist. Doch gerade auf der An- und Abreise wären mehr Leute wichtig gewesen, erzählt die Antifaschistin aus Halle.
Also es gab keine Polizei auf der Hinreise und obwohl es anders angekündigt war, auch keine auf der Abreise. Und auf der Hinfahrt war es dann tatsächlich so, dass in Bitterfeld dann auch so ein sportlicher Trupp von so 15 bis 20, also so klar erkennbaren uniformierten Faschos mit zugestiegen ist. Und ich würde sagen, wir hatten, ja, gelinde gesagt, Glück, dass die nicht Bock hatten, zu uns rüberzukommen. Und auf der Rückreise mit dem Szenario der Hinfahrt im Kopf war es dann auch so ein bisschen ja, ambivalent. Und ursprünglich hatte die Versammlungsleitung, unsere Versammlungsleitung in Dessau, eigentlich angekündigt, dass die Polizei irgendwie unseren Zug begleiten würde. Das war dann aber nicht so auf den letzten Metern, als wir schon an dem Zug waren, hieß es dann so, nee. Und ich glaube, es fiel ungefähr so eine Aussage wie so, ja, naja, wer zu so einer Veranstaltung hinreist, der muss sich ja irgendwie dem Risiko bewusst sein oder so.
Am Ende ist es zu keinem schlimmen Angriff auf Antifaschistinnen an dem Tag gekommen. Für die Neonazis war der Tag dennoch ein Erfolg. Sie konnten sich ungestört die Straße nehmen und zeigten dabei anschaulich ihr Gewaltpotenzial. Eingeschüchtert haben sie damit allemal. Ihr Auftreten und das Verhalten der Polizei zeigt, den antifaschistischen Selbstschutz zu organisieren, das ist nicht leicht, aber vor allem in der Provinz notwendig.
Ein Blick nach Dessau und auf die Neonazi-Demo und die Gegenproteste vergangenes Wochenende. Ihr hört die Antifa-News. Und zuletzt schauen wir nochmal in den Süden, nach Freiburg nämlich. Nicht nur Kameradschaftsstrukturen sind gewaltbereit, auch viele Mitglieder der AfD fallen immer wieder mit Angriffen auf politische GegnerInnen oder POCs auf. Zwar versucht die Partei, solche Angriffe in ihrem Außenbild immer wieder zu kaschieren, am Gewaltpotenzial ihrer Mitglieder ändert sich deswegen dennoch nichts. So zum Beispiel am Samstag in Freiburg. Dort griff der AfDler Robert Hagemann einen Antifaschisten mit einem Messer an. Über den Vorfall und den polizeilichen und medialen Umgang mit der Tat berichtet Radio Dreieckland aus Freiburg.
Am 12. Juni kam es im Bereich der Weddinger Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein ehemaliger Freiburger Stadtratskandidat der AfD ein Messer einsetzte. Nach dem Bericht der autonomen Antifa Freiburg trafen der AfD-Politiker Robert Hagemann und zwei Antifaschistinnen auf unterschiedlichen Straßenseiten aufeinander. Die beiden nannten Hagemann einen Faschisten. Der zückte sein Handy, um Beweisvideos zu drehen. Als die Antifaschistinnen weitergingen, folgte Hagemann ihnen und filmte sie weiter. Schließlich hielten sie an und forderten ihn auf, das Filmen zu unterlassen. Hagemann sagte, er wolle sie wegen Beleidigung anzeigen und filmte weiter. Darauf hielten sie die Hände vor das Handy, worauf Hagemann ein großes Pfeffergel herausholte und sie damit attackierte. Auch als sie versuchten zu entkommen, attackierte Hagemann weiter. Ein Autofahrer hielt an. Während seine Begleiterin im Auto blieb, stieg der Mann aus und fragte Hagemann, warum er Jugendliche mit Pfeffergel attackiere. Es gab ein Wortgefecht und Hagemann zog ein Messer heraus, mit dem er schließlich den Mann verletzte. Er blutete stark und musste notärztlich versorgt werden, konnte die Klinik aber bald verlassen. Auch seine Begleiterin musste medizinisch versorgt werden, weil Hagemann sie ebenfalls mit Pfeffergel attackierte. Mehrere Unbeteiligte sollen zumindest die Szenen am Schluss der Verfolgung gesehen haben. Soweit die Zusammenfassung des Berichts der autonomen Antifa Freiburg. Die Polizei, die sonst jede Kleinigkeit sofort meldet und dies auch an dem besagten Wochenende fleißig tat, brauchte 2 Tage für eine Meldung. Wenn man annahm, dies diene der ersten Aufklärung eines aus ihrer Sicht zunächst unübersichtlichen Situation, fand keine Spur polizeilicher Ermittlungen, sondern nur eine erste Bestandsaufnahme, die wesentlich auf den Angaben Hagemanns beruhte. Das liest sich dann so.
Am vergangenen Samstag, den 12.04.2021, wurde der Polizei gegen 17 Uhr von einem Anrufer mitgeteilt, dass er soeben im Bereich der Weddingenstraße in Freiburg angegriffen worden sei. Der 39-Jährige gab an, dass er von insgesamt 3 Personen tätlich angegangen wurde und sich daraufhin mit Pfefferspray und einem mitgeführten Messer verteidigt habe. Am Einsatzort konnte ein 61-jähriger Mann mit einer leichten Schnittverletzung im Bereich des Oberkörpers angetroffen werden. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum verbracht und konnte dieses nach Abschluss der Behandlung wieder verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Auf Anfrage erklärte Michael Schorr von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Freiburg, sie seien am Wochenende nicht besetzt und hätten die Meldung erst von der Staatsanwaltschaft genehmigen lassen. Eine Anfrage bei der Staatsanwaltschaft förderte nichts Neues zutage. Letztendlich war der Polizei bewusst, dass die Wertung des Vorfalls schwierig würde. Trotzdem blendet sie dann die politische Dimension aus und spielt die Meldung damit herunter. Dass außer dem mit dem Messer Verletzten noch 3 Menschen mit dem Pfeffergel verletzt wurden, wovon eine Person nach den Angaben der autonomen Antifa auch medizinisch behandelt werden musste, weiß die Polizei auch 2 Tage nach dem Vorfall nicht oder hält es nicht der Erwähnung wert. Hagemann ist auch bei der Polizei in Sachen Pfefferspray-Einsatz nicht unbekannt. Am 16. Mai 2019 griffen Hagemann und der jetzige AfD-Stadtrat und Anwalt Dubravko Mandic 2 Personen ab, die Wahlplakate beschädigt haben sollen. Und sie setzten wieder Pfefferspray gegen sie aus der großen Flasche ein. Ein Fahrradfahrer mischte sich ein und wurde nun das Opfer einer Pfefferspray-Attacke. Dabei soll ihm Hagermann mit einer großen Blechzange auf den Fahrradhelm geschlagen haben. Der Helm hielt stand. Trotzdem ist es keine Kleinigkeit, mit so einem Ding gegen den Kopf geschlagen zu werden. Wegen des Pfeffersprays wurde Mandic zu 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Das ist die Mindeststrafe bei gefährlicher Körperverletzung. Das Urteil gegen Mandic ist noch nicht rechtskräftig. Das Verfahren gegen Hagermann wurde abgetrennt, weil seine Anwältin nicht erschienen war. Angesichts dessen ist es unverständlich, dass die Polizei den neuen und wieder sehr heftigen Vorfall quasi aus der Sicht Hagermanns einleitet. Sie übernimmt diese Sicht zwar nicht, aber letztlich sind nur seine Angaben präsent. Dass er es war, der die Polizei rief, ist dafür eine schwache Begründung. Schließlich hatte man 2 Tage Zeit, schließlich war er es, der mit einer großen Menge Pfefferspray unterwegs war, schließlich war er es, der ein Messer hatte und schließlich war er der Polizei in genau so einem Zusammenhang bekannt.
Damit enden nun unsere Antifa-News für den 17. Juni. Nachhörbar ist das Ganze auf freie-radios.net und radiokorax.de. Bis zur nächsten Woche.